Es war gut für die Schulanfänger beten zu können. Wen hatten wir da noch? Luca Kaiser, Yamin Deschner, ich hatte Joel erwähnt, der ist natürlich schon in der Schule, aber Yamin wird eingeschult und es war noch jemand da. Wer hat es gesehen? War das Elena? Ian? Ah, okay. Gut, ich habe es von der Seite aus nicht ganz gesehen, aber es war gut, für die Kinder gebetet zu haben. Und schau mal in die Runde zu den Eltern. War das eine aufregende Woche für die Kinder? Was sagen Kaisers? War er aufgeregt? Ist er begeistert noch? Gute Woche gehabt? Ihr noch mehr wie er, ja. Oder Johannes, wie war es bei Yamin? War er begeistert?
Ja, doch.
Also normal Staatsexamen, ein weiteres Studium in Amerika und Wiederprüfungen. Und spätestens im dritten Jahr in Amerika, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, habe ich gedacht, also wenn ich jetzt noch eine weitere Prüfung habe oder noch eine Hausarbeit schreiben muss, dann platzt mir, glaube ich, der Kopf. Gut, er ist nicht geplatzt, aber ich war so ziemlich am Ende meiner Geduld mit meiner Schullaufbahn und dachte jetzt, das muss jetzt einfach mal ein Ende haben mit diesen Prüfungen. Ja, am Mittwoch war ich hier in der Bibelstunde und habe mit einem unserer Studenten gesprochen und hatte so die Empfindung, dass der genau an diesem Platz, also genau an dieser Stelle auch gerade war, wo er genau so auch gedacht hat. All das vorausgeschickt, um einfach nur zu sagen, Prüfungen sind natürlich ein enger Bestandteil unseres Lebens als Schüler. Als Schüler haben wir Prüfungen, als Schüler erwarten wir Prüfungen. Prüfungen sind Teil des Lebens als Schüler. Natürlich mit dem Ergebnis, mit einem guten Ergebnis hoffentlich, mit dem Ergebnis des geistigen Wachstums. Prüfungen gehören zu jedem Schüler wie Schreibzeug und Schulranzen und die Bücher. Und in unserem Leben als Nachfolger des Herrn ist es meiner Ansicht nach genauso. Denn auch hier gibt es Prüfungen. Und auch hier gibt es, so Gott will, ein gutes Ergebnis. Das Ergebnis des geistlichen Wachstums. Und auch die gehören ganz eng zu uns. Mein Text heute Morgen, ihr seht es vorne schon, ist 1. Korinther 10, Vers 13. Dieser ganz bekannte Vers in Gottes Wort, den wir uns natürlich auch im Zusammenhang heute näher anschauen werden. 1. Korinther 10, Vers 13, wenn ihr mal aufschlagt. Viele von euch werden ihn auch mal gelernt haben. Das ist ein wunderbarer Lernvers, wo es heißt, direkt von Paulus, aus Paulus Mund: Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Wunderbarer Vers. Das Wort, das hier mit Versuchung übersetzt wird, ist das griechische Wort Peirasmos. Peirasmos. Dabei, bei diesem Wort, von der griechischen Bedeutung her, kann es sich um zwei Dinge handeln. Nämlich zum einen um das, was wir normalerweise eben als Prüfung bezeichnen würden. Aber eben auch Versuchung. Versuchung zur Sünde. Dasselbe Wort mit diesen zwei Bedeutungen, mit diesen zwei Aspekten. Jakobus 1 ist ein wirklich guter Text, um diese beiden Aspekte zu sehen. Dürft ihr auch gerne nochmal aufschlagen. Jakobus 1. Ich lese ab Vers 12. Wo es heißt: Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also ganz offensichtlich verwendet Jakobus das Wort Parasmus hier in diesem Vers im Sinne von Glaubensprüfung. Diese Glaubensprüfung, die hat ein gutes Ziel, nämlich unsere Bewährung und letztendlich die Belohnung, also diesen Siegeskranz. Also die Glaubensprüfung mit diesem positiven Ergebnis. Aber dann im nächsten Vers, in Vers 13 heißt es dann, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Also gerade haben wir davon gehört, dass es Versuchungen gibt und dass sie ein gutes Ende haben werden. Was ist jetzt hier gemeint? Naja, also hier steht Versuchung und die Verben, die dazugehören, versuchen, im Zusammenhang mit dem schlechten Ergebnis, nämlich mit Sünde. Und wir erfahren hier in diesem Vers, dass diese Versuchungen, diese Art der Versuchung, nämlich mit dem Ergebnis der Sünde, niemals von Gott kommen. Steht ganz klar am Ende vom Vers 13. Naja, und woher kommen dann die Versuchungen, die dazu führen, dass wir sündigen? Vers 14. Ein jeder aber wird versucht, jeder von uns wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Also daher kommen sie. Diese Versuchungen, die erfahren wir sozusagen von außen. Die sind außerhalb von uns selber. Wir werden versucht. Aber das eigentliche Ergebnis ist, dass unsere Begierden, also Begierden, das ist das Wort, das auch an anderer Stelle übersetzt wird mit Lust, das ist im Prinzip jedes starke Begehren, jeder sehr, sehr starke Wunsch, der dazu führt, dass wir sündigen. Also die Begierden, die sind in uns, in unserem Herzen. Und die Versuchung ist außerhalb von uns. Und irgendwie gibt es da eine Reaktion zwischen der Versuchung, die außerhalb von uns ist, sozusagen wie ein Köder, die spricht an auf die, beziehungsweise die Begierden, die bereits in unserem Herzen sind, sprechen an auf diese Versuchung von außen. Und wenn wir darauf reagieren, wenn wir nachgeben, dann kommt es zur Sünde. Also die Versuchung selber ist noch keine Sünde. Aber wenn unsere Begierden, die Begierden in unserem Herzen, die Lust, das starke Begehren in unserem Herzen darauf anspricht, wir reagieren, wir handeln, denken, wie auch immer, dann wird es zur Sünde. Und die Tatsache ist einfach, wir werden versucht, also in dieser Weise versucht, weil wir sind, wie wir sind. Weil wir auch noch als Gläubige eine sündige Natur haben. Das heißt, wir haben die innere Neigung dazu, zu sündigen. Immer noch. Halten wir also hier fest, das griechische Wort peirasmos kann beides bedeuten. Nämlich einmal Prüfung im Sinne von Prüfung unseres Glaubens, aber eben auch Versuchung, Versuchung zu Sünde. Und wie so oft hilft uns auch hier der Textzusammenhang zu erkennen, worum es denn im jeweiligen Text geht. Und ich denke, dass wir als Nachfolger des Herrn das auch aus eigener Erfahrung kennen. Denn Gott erlaubt ja immer wieder Prüfungen und Versuchungen in unserem Leben. Das kennen wir. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um? Und darüber werden wir heute einiges hören. Denn 1. Korinther 10, Vers 13 ist einfach ein wunderbarer Vers, in dem wir gleich mehrere hilfreiche Wahrheiten finden können, wie wir auf die richtige Art und Weise mit Prüfungen und Versuchungen in unserem Leben umgehen können. Sehen wir uns aber erstmal den Zusammenhang an, in dem dieser Vers steht. Ich beginne gleich mit Vers 1, hier in Kapitel 10, wo es heißt, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid. Also irgendwie waren die Korinther in Unkenntnis. Das heißt, es gab etwas für sie zu lernen. Und deswegen sagt Paulus so ausdrücklich, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, dass unsere Väter, gemeint ist Israel natürlich, alle unter der Wolke waren, also der Herrlichkeit Gottes, und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden, also identifiziert wurden mit Mose, und alle dieselbe geistliche Speise aßen, Manna, und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Also hier sehen wir auf ganz interessante Weise Jesus im Alten Testament. Und dann Vers 5. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Gefallen. Interessant, an den meisten von ihnen hatte Gott keinen Gefallen. Und genau das war ihr Problem. Gott hatte keinen Gefallen an ihnen. Warum? Weil sie ungehorsam waren. Sie waren ungehorsam. Aber Paulus' Warnung an uns kommt auch gleich ein paar Verse weiter. Damit wir nicht denken, dass wir in irgendeiner Weise besser sind als Israel damals. Vers 12, wenn ihr mal nachschaut. Hier heißt es, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und das sagte den Korinthern und letztendlich uns. Also wenn wir meinen, im Gegensatz zu Israel stehen zu können und uns, naja, also in gewisser Weise dann auch über Israel zu erheben und sagen, wir sind besser als ihr, dann sollen wir zusehen, dass wir selbst nicht fallen, selber ins Straucheln geraten und sündigen. Die Tatsache ist, wir sind nicht besser. Wir haben dieselbe sündige Natur, dieselbe sündige Neigung wie das Volk Israel. Also zumindest im Ansatz. Ja, das heißt nicht, dass wir exakt die gleichen Sünden begehen und auch im gleichen Ausmaß, nicht notwendigerweise. Aber im Ansatz haben wir dieselben Neigungen. Und genau deshalb dient alles, dass Israel passiert ist, uns als Vorbild, so wie Paulus das auch sagt. Uns als Vorbild, aber auch am Negativbeispiel natürlich als Ermahnung. Damit wir es nicht genauso machen, wie Israel es damals gemacht hat. Das ist ganz klar Vers 11. Denn Israel war ja von Gott reich gesegnet worden. Und trotz all dieser Segnungen ist Israel Gott immer wieder ungehorsam geworden. Also sie hatten viel erhalten. Im Buch der Richter sehen wir dieses typische Verhaltensmuster, das sich immer wieder wiederholt in der Nation Israel. Erstmal wendet sich Israel von Gott ab und dann züchtigt Gott sein Volk als Reaktion darauf. Und dann kommt Israel wieder zur Umkehr und bittet um Rettung. Und Gott rettet Israel durch einen Richter. Und dann beginnt dieser Zyklus von vorne. Gleich mehrmals durchläuft die Nation Israel genau diesen Zyklus. Sie wenden sich von Gott ab, Gott züchtigt, sie werden gerettet und sündigen wieder. Und bitten wieder um Vergebung und Gott rettet sie. Naja, und wenn wir ganz ehrlich sind, dann kennen wir das vielleicht auch aus unserem Leben. Wir haben gegen Gott gesündigt durch etwas, was wir getan haben oder was wir gesagt haben. Ein liebloses Wort, ein spitzer Kommentar. Oder wir sündigen durch unsere Herzenshaltung. Undankbar, freudlos, kritisch, stolz, egoistisch, unrein, was auch immer. Und irgendwann erkennen wir, dass wir Gott gegenüber ungehorsam geworden sind. Und wir sehen Gottes Heiligkeit auf der einen Seite und unseren Ungehorsam auf der anderen. Und dann bekennen wir Gott und dem Herrn unsere Sünde. Und er ist treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Naja, aber dann ein paar Tage später oder vielleicht ein paar Wochen später fallen wir vielleicht in dieselbe Sünde, in dasselbe Denkmuster, in dieselbe Verhaltensweise, die Gott nicht gefällt. Naja, und so ist Israels Ungehorsam Gott gegenüber auch gar nicht so weit entfernt von unserem eigenen Leben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke mir manchmal, wie konnte Israel das nur tun? Sie haben doch so viel von Gott erhalten. Also sie waren von Gott gerettet worden, auf wunderbare Weise, aus Ägypten heraus. Sie waren gerettet worden vor der ägyptischen Armee auf spektakuläre Weise. Sie wurden versorgt von Gott in der Wüste. Gott hat ihnen das Gesetz gegeben und dann Richter und Propheten und alle möglichen Männer Gottes geschenkt, die an seiner Stelle gesprochen haben. Aber immer wieder sind sie ihm ungehorsam geworden. Naja, und dann muss ich natürlich daran denken, dass wenn ich sündige, in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in meinen Handlungen, ich natürlich mindestens genauso schlimm bin, wenn nicht schlimmer als Israel damals. Denn auch wir haben ja so viel von Gott erhalten. Wir haben den Herrn Jesus Christus erhalten, der für uns am Kreuz gestorben ist. Der hat uns unsere Sünden vergeben. Er hat uns alle geistlichen Segnungen geschenkt, wie es in Epheser 1 heißt. Also er hat uns so viel gegeben. Er versorgt uns, er liebt uns, er bewahrt uns. Er tut so viel für uns. Naja, und doch sind wir immer wieder mal ungehorsam. Wir sind nicht besser als Israel. Wenn Paulus in Vers 13 von Versuchung spricht, dann ist natürlich die Frage, meint er jetzt damit Versuchung im eigentlichen Sinne, also im Sinne mit dem Ziel oder mit dem Ergebnis der Sünde, oder meint er jetzt Prüfungen? Also ich denke, im Zusammenhang muss es auf alle Fälle um Versuchung zur Sünde gehen. Denn in den Versen unmittelbar vor Vers 13 nennt Paulus gleich mehrere Fehltritte, durch die Israel sich versündigt hat. Ich möchte sie einfach mal nennen. Also hier zum Beispiel in Vers 7 spricht er über den Götzendienst von Israel. Und in Vers 8 über ihre Unzucht, wo es heißt, auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Also Unzucht, Porneia. Das bezeichnet ganz allgemein jede sexuelle Sünde. Naja, also damit haben wir natürlich in unserer sexualisierten Gesellschaft, von der jetzt auch die Medien schreiben, Generation Porno, natürlich auch damit zu tun. Und die Verfügbarkeit war noch nie so groß. Und wie ernst nimmt Gott es? Wie ernst nimmt er es auch noch heute? Der Vers sagt es uns. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Es fielen an einem Tag 23.000. So ernst nimmt er es. Naja, Götzendienst, sexuelle Sünde, was noch? Vers 9, den Herrn versuchen. Hier heißt es, lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Naja, das bezieht sich darauf, dass die Israeliten ungeduldig und unzufrieden wurden mit dem, was Gott ihnen gegeben hatte. Das kann man in 4. Mose 21 lesen. Ich denke, auch das ist uns nicht ganz fremd. Wie zufrieden bin ich mit dem, was Gott mir gegeben hat? Bin ich zufrieden damit? Oder schiele ich immer auf das, was andere haben oder was ich nicht habe? Geld, Anerkennung, Aufmerksamkeit, was auch immer. Und dann Vers 10, eine weitere Sünde. Klagen. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Also murren, klagen gegen Gott und gegen ihre geistliche Leitung. Wir kennen die Geschichte. Sie haben auch gegen Mose gemurrt und letztendlich natürlich gegen Gott. In Bezug auf die Korinther waren das ihre geistlichen Leiter. Ja, also Paulus wendet das ja auf die Korinther Gemeinde an. Da haben sie offenbar gegen ihre geistlichen Leiter gemurrt und geklagt. Ja, und auch das können wir auf uns anwenden. Klagen ist das Gegenteil von Dankbarkeit. Klage ich, bin ich nicht dankbar. Und die Frage ist natürlich, ist mein Leben geprägt von Dankbarkeit oder von Murren und Klagen gegen Autoritäten in meinem Leben, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, vielleicht sogar in der Gemeinde? Wie sieht das aus in meinem Herzen? Naja, und deshalb eben auch Paulus Warnung in Vers 12. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Das geht an uns alle. Wir müssen alle aufpassen. Denn wir alle stehen immer noch in der Gefahr, aufgrund unserer sündigen Neigung hier zu sündigen und in diese ähnlichen Muster zu fallen. Gut, halten wir also fest bei den Versuchungen. In 1. Korinther 10, Vers 13 geht es also ganz sicher um Versuchungen, die zur Sünde führen. Aber ich denke eben auch, wenn wir hier Prüfungen sehen und einsetzen, dann ist das nicht falsch. Ich denke, wir können beides tun. Das sind ja die beiden Bedeutungen dieses Wortes Peirasmos. Und so kann man durchaus hier auch Leid und Bedrängnis sehen. Vielleicht nicht primär, aber sicherlich auch. Menschen, die uns grundlos angreifen, Verluste, die wir erleiden, Krankheiten, die plötzlich auftreten und so weiter. Die Situationen sind so vielfältig, wie unser Leben vielfältig ist und wie wir unterschiedlich sind. Also vielleicht denkst du jetzt einfach mal an deine letzte Prüfung, an die letzte schwierige Situation in deinem Leben. Und vielleicht gibt es gerade so eine Situation, in der du kämpfst, in der es dir schwerfällt, in der du geprüft wirst. Manche von uns befinden sich gerade jetzt mitten in so einer Prüfung. Wie können wir damit umgehen? In der richtigen Art und Weise? Was wird uns Hoffnung geben? Und was wird uns Trost geben? Für uns alle, aber ganz besonders für diejenigen, die gerade durch so eine Situation hindurchgehen. 1. Korinther 10, Vers 13, ich lese ihn nochmal. Keine Versuchung hat dich ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass du über dein Vermögen versucht wirst, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass du sie ertragen kannst. Ich möchte euch jetzt einfach ein paar Punkte nennen, wie wir mit diesen Dingen umgehen können in unserem Leben, mit den Versuchungen. Das erste ist, deine Versuchung ist nur menschlich. Menschlich, das ist eine ganz wörtliche Übersetzung dieses griechischen Wortes und die trifft auch genau das, worum es hier geht und was wir verstehen sollen. Wenn nämlich Prüfungen und Versuchungen in unser Leben kommen, wenn Gott sie erlaubt, dann neigen wir dazu, manchmal zu denken, dass wir die Einzigen sind, denen es so geht, die auf diese Art und Weise geprüft werden, die auf diese Art und Weise zu kämpfen haben. So wie es mir geht, so geht es keinem. So muss keiner kämpfen. Keiner ist so gestresst oder so belastet wie ich. Keiner ist so einsam wie ich. Keiner hat so eine schwierige Familiensituation wie ich oder keiner erlebt so viel Druck am Arbeitsplatz. Ich sage nicht, du denkst so. Ich sage, wir neigen dazu, so zu denken, wir alle. Aber dabei vergessen wir eben die biblische Wahrheit, die hier in 1. Korinther 10, Vers 13 steht. Deine Versuchung, deine Prüfung ist eben gerade nicht einzigartig. Das ist, was der Text uns ganz klar sagt. Andere Geschwister im Herrn gehen durch ähnlich schwierige Erfahrungen. Vielleicht weißt du nur nicht davon. Vielleicht sind es andere Geschwister in unserer Gemeinde. Oder wenn nicht bei uns, dann vielleicht in Nürnberg oder in Herzogenaurach oder in Bayreuth, in den anderen Gemeinden, die wir kennen. Andere Geschwister gehen auch durch ähnlich schwierige Situationen. In einer anderen Übersetzung heißt es so, ich möchte die euch einfach mal vorlesen, weil ich sie hilfreich fand. Hier heißt es, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Also ich finde das sehr gut übersetzt. Es ist etwas frei übersetzt, aber sehr treffend. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Genau, darum geht's. Irgendwann werden auch wir etwas Ähnliches erleben. Denn Gott möchte uns ja helfen mit den Prüfungen und auch mit den Versuchungen in unserem Leben. Er möchte uns helfen zu wachsen und Jesus Christus ähnlicher zu werden. Ich finde es unglaublich ermutigend und auch befreiend in gewisser Weise, das so sehen zu dürfen und in Gottes Wort zu hören. Aber irgendwie, also bei Prüfungen, kann ich das sehr gut so sehen, dass Prüfungen ein gutes Ergebnis haben. Gott lässt die zu, auch wenn sie schwierig sind. Und sie haben ein gutes Ergebnis, nämlich das Ergebnis, dass sie mir eine Gelegenheit geben zu wachsen. Aber wie ist das mit Versuchungen? Also da fällt es mir persönlich etwas schwieriger. Da denke ich, wünschte, ich hätte diese Versuchung nicht. Ich wünschte, die würde mich in Ruhe lassen. Ich wünschte, die würde nie mehr wiederkommen. Aber auch die sind hier im Blick. Und auch die möchte Gott gebrauchen. Die lässt Gott natürlich in seiner Souveränität auch zu in unserem Leben. Auch wenn es sehr viel mit unserer eigenen sündigen Neigung zu tun hat. Und auch wenn sie von außen kommen, nicht von Gott, was wir gesagt haben. Aber dennoch ist ja Gott souverän und lässt auch die zu in unserem Leben. Also müssen wir sogar oder sollen wir sogar die Versuchungen in unserem Leben als Gelegenheit sehen, um zu wachsen. Ich habe an diesem Punkt etwas nachdenken müssen und mir wirklich überlegen müssen, wie ich das sehe, wie ich das empfinde. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, es fällt mir schwer, aber ich denke, so ist es richtig. Gott möchte auch die gebrauchen, auch die Versuchungen in unserem Leben, um uns wachsen zu lassen. Vorausgesetzt natürlich, wir gehen damit richtig um, in der biblischen Art und Weise. Wir müssen also einfach verstehen und festhalten für uns selbst und es annehmen, dass auch andere schon auf diese Art und Weise geprüft und auch versucht wurden. Und sie haben widerstanden und sie sind siegreich gewesen. Andere Gläubige. Dann der nächste Punkt. Die Versuchung ist nicht notwendigerweise oder nicht unbedingt deine Schuld. Also ich finde auch diese Wortwahl sehr gut, wenn Paulus hier sagt, dass wir von Versuchungen ergriffen werden. Also manchmal ist es einfach so, dass uns Versuchungen und Prüfungen geradezu packen. Also mit einem eisernen Griff, als würden sie uns nie mehr wieder loslassen. So ist zumindest unser Gefühl. Und das Wort zeigt aber auch, dass es nicht unser Tun ist. Dieses Wort steht nämlich im Passiv. Wir werden ergriffen, nicht wir ergreifen. Wir werden ergriffen. Versuchungen kommen von außerhalb und auch Prüfungen. Prüfungen kommen häufig durch andere Menschen in unser Leben. Und Versuchungen kommen von außerhalb, letztendlich natürlich von unserem Widersacher, um uns zum Fall zu bringen. Aber trotzdem hat Gott immer noch alles unter Kontrolle. Wir haben letzte Woche eine wunderbare Predigt zu diesem Thema gehört, dass Gott alles unter seiner Kontrolle hat. Im Leben der Nation Israel, im Leben von Habakuk und auch in unserem Leben, auch heute noch, als Kinder Gottes, hat Gott alles unter Kontrolle. Sogar die Versuchungen in deinem Leben. Nicht, dass er sie automatisch wegnimmt, aber er möchte, dass wir dadurch wachsen, dass wir daran wachsen. Ich finde das unheimlich tröstlich, gerade wenn wir durch schwierige Zeiten hindurchgehen, wenn es uns schwerfällt und wenn wir kämpfen. Letztendlich sind wir da alle in einem Boot, vielleicht an verschiedenen Stellen, unterschiedlich geprüft, unterschiedlich versucht, aber dennoch ist das eine Erfahrung, die uns allen gemein ist. Und deswegen ist es so wichtig, als Gemeinde zusammenzukommen und uns gegenseitig zu stützen in diesen Situationen und nicht zu denken, ich bin der Einzige und keiner versteht mich. Das nächste ist, du wirst nie, nie über deine Kraft hinaus geprüft werden. Das ist eine biblische Verheißung. Gott aber ist treu. Er hängt das an seine Treue. Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Also wenn dir das heute Morgen kein Trost ist und keine Ermutigung gibt, also für mich auf alle Fälle. Aber ist diese Aussage hier in diesem Vers wirklich für uns eine Realität? Ist das mein Empfinden, gerade wenn es am schwierigsten ist? Also ich denke, es ist schwer, das zu glauben, aber Gott möchte uns helfen und deswegen gibt er uns auch sein Wort und er möchte uns verändern. Wenn wir Versuchungen erleben, besonders an den Punkten, mit denen wir am meisten zu kämpfen haben, naja, dann denken wir vielleicht an diesen Punkten, ich schaffe das nicht. Ich kann dem Druck einfach nicht mehr standhalten. Wie soll ich das nur durchstehen? Ich kann nicht mehr. Aber Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Ich weiß nicht, wo unser Vermögen ist, das Gott uns gibt. Aber eins ist klar, wir werden nie über unser Vermögen versucht werden. Das ist eine Verheißung Gottes. Egal, wie wir uns dabei fühlen, wie uns das selbst vorkommt. Die Tatsache ist, wir werden nie über unser Vermögen versucht werden. Danke, Vater, für diese unglaublich hilfreiche Verheißung. Ich denke, es ist ganz anders, wenn ich weiß, dass ich etwas schaffen kann. Also wenn ich eine Aufgabe bekomme und ich weiß, letztendlich werde ich in der Lage sein, also eine schwierige Aufgabe, ganz letztendlich werde ich in der Lage sein, das tatsächlich zu schaffen. Dann gehe ich doch damit ganz anders um, dann gehe ich ganz anders an die Sache heran. Und genauso ist es ja hier. Gott sagt uns, egal was es ist, egal wie es uns vorkommt, wir sind in der Lage, es zu ertragen. Mit Gottes Hilfe. Denn er ist ja uns ja in diesen Situationen ganz nah. Also ich habe mir das so vorgestellt, man könnte sagen, dass unsere Prüfungen und Versuchungen also ganz maßgeschneidert sind. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe noch nie irgendwelche maßgeschneiderten Sachen getragen. Also ich hatte noch nie einen maßgeschneiderten Anzug, noch nie maßgeschneiderte Schuhe. Was kann noch maßgeschneidert sein? Ich habe keine Ahnung. Aber ich stelle mir vor, dass das eine ganz tolle Sache ist. Also Kleidung und Schuhe von mir aus zu haben, die genau maßgeschneidert sind, die genau mir genau passen. Ja, deswegen sind die wahrscheinlich auch so teuer. Aber es ist eine wunderbare Sache, etwas zu haben, was genau maßgeschneidert ist. Nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu eng, nicht zu weit, genau richtig. Und genau so ist es auch bei unseren Versuchungen und den Prüfungen in unserem Leben. Die sind von Gott selbst auf uns zugeschnitten. Er ist der Schneider. Er ist der Handwerker, der das getan hat. Und wir können ganz sicher sein, sie werden nie zu lange anhalten. Die Versuchungen, auch nicht die Prüfungen. Es werden nie zu viele Versuchungen oder Prüfungen auf einmal sein. Und die Last der Prüfungen wird niemals zu groß sein. Und ihre Stärke wird uns auch nie überwältigen. Mit Gottes Hilfe. Wunderbare Zusagen. Und dann der vierte Punkt. Es gibt einen Ausweg und ihr habt es auch gesehen an der Wahl der Vorlage, der Präsentationsvorlage. Das ist eigentlich auch mein Hauptpunkt. Es gibt einen Ausweg. Nochmal 1. Korinther 10, Vers 13 ab der zweiten Hälfte. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung, / Prüfung, auch den Ausgang schaffen wird. Also jetzt sagt mir einfach mal, wozu gibt es Fluchtwege? Wozu brauchen wir Fluchtwege und in welchen Situationen? Wenn es brennt, genau. Warum brauche ich dann den Fluchtweg? Es liegt auf der Hand, aber warum brauche ich ihn? Damit wir nicht verbrennen, damit wir nicht mitten in die Gefahr reinlaufen oder mitten in die Gefahr geraten, benutzen wir den Fluchtweg, den Ausweg. Naja, und zu jeder Versuchung und auch Prüfung gibt es einen oder vielleicht auch mehrere Auswege. Auch das verspricht uns Gott. Ich hatte ja vorhin schon am Beispiel von Israel erwähnt oder angesprochen, dass wir alle das mal erfahren, dass wir eine Sünde bekennen und dann später dazu kommen, dass wir sie wieder begehen, also dieselbe Sünde nochmal wieder begehen. Und die Tatsache ist einfach, manchmal verfangen wir uns sogar in ein Muster, was letztendlich die Basis für jede Abhängigkeit in unserem Leben ist. Also immer wieder in dieselbe Sünde zu fallen, immer wieder in dieselbe sündhafte Gewohnheit. Aber genau da, genau an diesem Punkt, ist für echte Kinder Gottes die Hoffnung. Denn Gott verheißt uns einen Ausweg. Also wenn wir das mal als Kreislauf bezeichnen, also dieses versucht werden, dann der Versuchung nachgeben, sündigen und dann vielleicht wieder zur Umkehr zu kommen. Wenn wir das als Kreislauf bezeichnen und irgendwo ein Gefühl dafür haben, was es heißt, abhängig zu sein. Und es gibt ein wunderbares Buch von, ich glaube, es ist von Ed Welch, der darüber spricht, dass wir irgendwo mit unseren sündhaften Gewohnheiten alle auf diesem Spektrum irgendwo sind. Dass wir Dinge immer wieder begehen. Kleinere, größere Sünden, was auch immer. Dann ist es wichtig, dass wir erkennen, dass es an jedem Punkt grundsätzlich aufgrund von Gottes Verheißung einen Ausgang gibt. Die meisten Prüfungen in unserem Leben wären leichter für uns zu ertragen, wenn wir eher und vielleicht intensiver nach Auswegen suchen würden, anstatt einfach über die Prüfungen zu klagen. Charles Ryrie schreibt hier an diesem Punkt, ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Ausweg und einer Flucht, ja, also dass wir einfach nur versuchen, unter dem Druck wegzukommen. Und Ryrie sagt es auf dieser Weise. Hier, also an diesem Punkt im Zusammenhang mit dem Ausweg, geht es nicht unbedingt um Erleichterung, sondern um die Kraft, um die Versuchung zu ertragen. Und das ist der Ausweg. Und letztendlich ist Jesus Christus unser größter Ausweg. Er möchte uns helfen. Er möchte uns die Auswege zeigen und er ist letztendlich unser Ausweg. Der nächste Punkt. Du kannst die Versuchung ertragen. Gottes Wort sagt uns ganz klar, dass wir in der Lage sind, mit seiner Hilfe die Prüfung, aber auch die Versuchung zu ertragen. Das fällt uns nicht leicht, das so zu sehen. Aber genau deshalb brauchen wir ja Gottes Wort. Denn Gottes Wort nennt uns diese Wahrheiten, die Gottes Wahrheiten sind. Und es wird uns verändern. Es wird unser Denken verändern, wenn wir denken, das ist unmöglich, ich kann das so nicht sehen. Es gibt Versuchungen, die ich nicht ertragen kann. Ich habe es doch erfahren in meinem Leben. Können wir sagen, nein, Gottes Wort verspricht es seinen Kindern anders. Es ist möglich, die Versuchung zu ertragen, auch wenn wir es so nicht empfinden. Und an diesem Punkt ist es wichtig, dass wir Gottes Wort unsere Sinne erneuern lassen, uns helfen, darüber anders nachzudenken. Der nächste Punkt ist, wir haben so viele Vorbilder. Und naja, genau das ist ja das, was Paulus hier macht, wenn er Israel nennt und von ihnen spricht und zeigt, wie Israel geprüft wurde und gezüchtigt wurde. Und dennoch haben sie bis heute überlebt. Gott wird sein Volk Israel nicht aufgeben. Er wird auch wieder zurückkommen und Israel segnen. Israel wird zum Herrn umkehren. Er hat es nicht aufgegeben. Naja, und in Gottes Wort gibt es noch so viele Vorbilder, die wir haben. Also wir kennen zum Beispiel die Glaubenshelden, die in Hebräer 11 genannt werden. Und der Autor von Hebräer, vom Hebräerbrief, spricht von ihnen als Wolke von Zeugen. Er sagt im Kapitel 12, gleich im ersten Vers, deshalb lasst uns nun auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Also er weiß, dass Sünde uns so leicht umstrickt, fängt und zu Fall bringt. Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Wie? Ganz wichtig, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also wie können wir das tun? Mit Ausdauer laufen und die Sünde ablegen, die uns so leicht umgibt und umfängt, indem wir auf Jesus Christus schauen. Und das ist auch genau das, was ich euch in diesem geistlichen Impuls beim letzten Mal zeigen wollte. Ich gebe euch nochmal die Punkte. Wie kann ich mit Problemen und Versuchungen und Prüfungen in meinem Leben am besten umgehen? Wie kann ich hier bestehen? Schau weg von dir selbst. Zu oft drehen wir uns zu viel um uns selbst und verfangen uns da drin. Und auch das kann zu so einem Kreislauf werden. Schau weg von dir selbst, schau auf Jesus, indem wir auf ihn hinschauen, wie es hier in Hebräer 12 hieß. Schau nach vorn, nicht nach hinten. Davon spricht Paulus auch an anderer Stelle. Und letztendlich sei dankbar. Auch das haben wir vorhin schon gesehen, wie wichtig es ist, dankbar zu sein, anstatt zu klagen, eine klagende Haltung zu haben. Gut, ich bin fast am Ende. Der letzte Punkt ist Gottes Treu. Das hatte ich eben schon vorgelesen, auch eben schon erwähnt. Aber das ist einfach der Punkt, der steht ja eigentlich relativ am Anfang des Verses. Aber den habe ich mir einfach bis zuletzt aufgehoben, weil ich ihn einfach für so wichtig halte. Denn das ist doch grundsätzlich einfach die Konstante in unseren Prüfungen und Versuchungen. Gottes Treue. Gottes Treue, das ist eine seiner unveränderbaren Eigenschaften. Gott ist charakterisiert durch Treue. Er ist das Vorbild aller Treue. Er ist Treue in Person, könnte man sagen. Eins seiner vielen unveränderbaren Charaktereigenschaften. Und Gott ist auch treu in unseren Prüfungen und Versuchungen. Und Gott ist sogar treu, wenn wir untreu sind. Kennt ihr den Vers? 2. Timotheus 2, Vers 13, wo es heißt, ich lese mitten aus dem Vers, auch wenn wir untreu geworden sind, bleibt er treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Es ist Gottes Eigenschaft, treu zu sein, sogar wenn wir untreu sind. Prüfungen gehören zu Schülern, so wie die Schultasche, das Federmäppchen, das Schreibheft. Und Prüfungen gehören auch zu unserem Leben in der Nachfolge. Prüfungen und Versuchungen. als Nachfolger des Herrn. Und wie bei Schülern ist Gottes Ziel von Prüfungen und Versuchungen, dass wir uns verändern, dass wir wachsen und dass wir letztendlich Jesus Christus ähnlicher werden dadurch. Beten wir darum, dass wir in richtiger Art und Weise mit Prüfungen und Versuchungen umgehen. Hier haben wir einige Punkte gesehen, wie wir das tun können. Beten wir zum Abschluss. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir einfach danken für diese wunderbaren Worte aus deinem Wort. Vater, wir danken dir dafür, dass wir solche Verheißungen haben dürfen und dass sie letztendlich festgemacht sind an deiner Treue, an deinem Charakter. Und sie sind unveränderbar. Du bist wunderbar treu und gnädig und barmherzig. Vater, wir danken dir, dass wir als deine Kinder diese Verheißungen haben und dass wir, egal wie schwierig die Situationen sind, auf Verheißungen wie 1. Korinther 10, Vers 13 und viele, viele andere in deinem Wort zurückgreifen können und sehen können, dass, egal wie es sich für uns anfühlt, wie wir es empfinden, dass du doch letztendlich ein gutes Ziel hast. Vater, und so danke ich dir dafür, für dein Wort. Wir danken dir vor allem für deinen Sohn Jesus Christus, der das alles möglich macht, der uns errettet hat, der möchte, dass wir ihm nachfolgen und der uns in dieser Nachfolge helfen möchte, letztendlich auch zu wachsen durch Prüfungen und Versuchungen und ihm ähnlicher zu werden. Vater, und so bitte ich dich für jeden von uns, der gerade durch solche schwierigen Zeiten hindurchgeht, dass du ihm oder ihr ganz besonders nah bist jetzt, dass du ihnen hilfst, auf dich zu schauen, von sich selbst weg, nach vorn zu schauen und dankbar zu sein für all das, was du getan hast für uns. Vater, und ich bitte dich für die Person, die Jesus Christus noch gar nicht kennt, noch nicht diese persönliche Beziehung zu ihm hat. Ich bitte dich, sprich zu ihrem Herz, sprich zu seinem Herz und lass ihn diese Entscheidung treffen, Jesus Christus nachzufolgen, um Sünde, um Vergebung der Sünden zu bitten und ihn im Glauben anzunehmen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.